Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Das Wort Windlotterie wird in den nächsten zwei Wochen wohl zur häufigsten Vokabel der Olympischen Spiele 2022 von Peking. Das Abfahrtsrennen der Männer musste auf Montag verschoben werden. Die Organisatoren hoffen auf einen Super Monday inklusive Riesenslalom der Frauen. Bei den Skispringern gab es zusätzlich zur Windlotterie noch eine Balkenlotterie. Im Eisschnelllauf gab es ein Rennen, das erst in der letzten Kurve entschieden wurde. Der Skiathlon wurde von Alexander Bolschenow dominiert und Johannes Ludwig holt das erste Gold für den DOSB. Alles an Tag 2 der Olympischen Spiele, alles jetzt bei Flair der Ringe.
Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.
Tag 2 der sportlichen Entscheidungen ist zu Ende in Peking und wir wollen hier natürlich bei Flair der Ringe auf meinsportpodcast.de darüber sprechen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe und herzlich willkommen auch nach Peking an Kai-Simon Preuten von unserem Kooperationspartner SID. Hallo Kai.
Hallo Andreas.
Tag 2 hat heute eine ganze Menge zu bieten. Leider keine Abfahrt, darüber sprechen wir später nochmal. Insgesamt, wie würdest du das Fazit des Tags 2 ziehen?
Ja, die erste deutsche Goldmedaille ist gerade, wie viele Minuten alt? 3.
Ja.
Deswegen kann man durchaus ein positives Fazit ziehen.
Ja, dann lass uns doch gleich mal über diese erste Goldmedaille sprechen, weil wir können vermelden, dass Johannes Ludwig ja quasi den Rodelwettbewerb im Einerrodeln der Männer ja dominiert hat. 3:48.735, das sind jetzt erstmal die nackten Zahlen, aber er hat den Vorsprung vor Wolfgang Kindl am Ende mit 1/16 gehabt, was im Rodeln durchaus eine ganze Menge ist, und er hatte sogar fast eine knappe Sekunde Vorsprung vor Dominik Fischnaller, der auf Platz 3 gefahren ist. Johannes Ludwig hat die 4 Läufe nicht ganz dominiert, im 4. Lauf ist er nicht mehr Bestzeit gefahren, aber vorher, das war ein sehr sicherer Sieg für ihn, vom 1. bis zum 4. Lauf immer auf Platz 1 gewesen.
Ja, er ist der dominierende Rodler in dieser Saison. Er war in den Trainingsläufen auch immer schon sehr, sehr gut, hat da auch schon die Bahn. Ja, er wusste schon, dass es eng wird, gerade zumindest zum zweitplatzierten Österreicher. Aber er hat ganz klar bewiesen, dass er die Nerven hat, um das runterzubringen, und hochverdientes Gold für Ludwig.
Ja, der konstanteste Rodler gewinnt, das habt ihr auch beim SID dann auch geschrieben dann noch. Felix Loch, der einzige Dominator von damals, ist nur auf Platz 4 gefahren. Er hat sich nochmal vorgekämpft von Platz 5 auf Platz 4, aber insgesamt schien es so, als ob er mit der Bahn nicht ganz so 100% Freund geworden ist.
Ja, und zudem kommt wahrscheinlich auch seine Corona-Erkrankung kurz vor Weihnachten noch dazu. Es fehlte eine Menge Athletiktraining in den letzten Wochen. Beim Start hat er immer wieder einiges verloren, hat im ersten Lauf auch einen heftigeren Schnitzer drin gehabt. Ja, und so war der Rückstand da, am Ende noch auf Platz 4 vorgekämpft. Ich denke, da muss er jetzt nach der Saison oder vielleicht auch nach den letzten Jahren mit zufrieden sein.
Ja, Platz 4 für ihn. Max Langenhahn war auch nochmal dabei. Der ist auf Platz 6 am Ende gefahren, weil der so ein bisschen profitiert hatte. Nach dem 3. Lauf war er 7. gewesen. Ginz Berzins hat einen heftigen Fahrfehler in Lauf 4 dann nochmal hingelegt und deswegen konnte Max Langenhahn auf Platz 6 vorfahren. Felix Loch auf Platz 4, Max Langenhahn auf Platz 6, Johannes Ludwig auf Platz 1. 2018 hatten wir in Pyeongchang dieses Drama, als Felix Loch damals noch die Goldmedaille nicht hergeschenkt hat, aber abgeben musste, quasi die sicher geglaubte. Ist das ein gutes Ergebnis für den Deutschen Rodelverband?
Ja, der Deutsche Rodelverband ist die Sportart Nummer 1 bei Winterspielen. Das war jetzt die 35. Goldmedaille für die Rodlerinnen und Rodler. Damit sind sie ganz klar vor den Eisschnellläufern, vor dem Biathlon, vor dem Bob und vor den Alpinen die Medaillenbank Nummer 1. Und du hast es angesprochen, 2018, Kurve 9, können wir uns vielleicht noch daran erinnern, alle, ist ja auch sprichwörtlich geworden in Pyeongchang, als Felix Loch vor dem letzten Durchgang das Gold schon sicher in der Tasche hatte und dann in dieser Kurve 9 gepatzt hat und am Ende nur 5. geworden ist. Das hätte Johannes Ludwig natürlich heute auch passieren können. Deswegen muss man beim Rodeln auch immer warten, bis der letzte Lauf ganz nach unten gebracht wurde. Deswegen konnte man auch noch ein bisschen mitzittern. Es war ja sehr knapp am Ende, aber ja, dann doch 35. Gold, 24 Silber, 23 Bronze Insgesamt 82. Medaille für die deutschen Rodler bei Olympischen Winterspielen. Ja, wie gesagt, die Medaillenbank. Und da kommen ja noch ein paar Wettbewerbe.
Absolut. Es gibt 4 Bahnen in Deutschland. Berchtesgaden kann im Moment noch nicht genutzt werden. Das ist ja nach wie vor im Wiederaufbau. Aber ansonsten wird hier dann auch der Vorteil so ein bisschen genutzt, dass man die Bahnen dann vor der eigenen Haustür hat und natürlich dann auch einen ganz anderen Zugang zu diesen Bahnen hat und dann ganz anders trainieren kann. Auf jeden Fall ist Johannes Ludwig hier die erste Goldmedaille geglückt für den Deutschen Rodelverband und für den DOSB. Und es gibt ja wahrscheinlich noch, das ist ja eigentlich die größte Medaille Bank, wie du es gerade gesagt hast. Es gibt mit dem Frauenrodel natürlich noch gute Medaillenchancen. Nathalie Geisenberger hat jetzt gute Trainingsläufe hingelegt, nachdem sie ja zwischendurch auch so ein bisschen aussetzen musste. Es wird noch weitere Medaillen geben, glaube ich, können wir fast so sagen, oder?
Kann man so sagen. Morgen geht es direkt weiter mit den Frauen. Heute, kleine Schrecksekunde, Nathalie Geisenberger hat sich in der Kurve 13, das ist nämlich die neue Kurve 9, jetzt in Yenching. Johannes Ludwig nannte sie auch Kurve 13, könnte der Scharfrichter sein. Und heute hat sie sich in Kurve 13, hat sie einmal vom Schlitten geschmissen. Also auch da müssen erstmal 4 Läufe runtergebracht werden. Anders als im Weltcup geht es ja über 4 Läufe und nicht nur über 2. Da ist auch auf jeden Fall Spannung garantiert, aber Julia Taubitz und Nathalie Geisenberger sind morgen auf jeden Fall Medaillenkandidatin, wenn nicht sogar Goldkandidatin beide. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja einen Doppelsieg.
Das werden wir in den nächsten 2 Tagen dann bei Flair der Ringe auch hier beobachten, zusammen mit dem Sportinformationsdienst. Kommen wir zu einer Sportart, von der sich die deutschen Fans vielleicht dann auch eine Medaille erhofft hatten, vom Skispringen von der Normalschanze. Aber die Erwartungen waren in den letzten Tagen schon gedämpft worden. Die deutschen Skispringer waren alle nicht so richtig mit der Normalschanze dort in Peking klargekommen. Und am Ende müssen wir sagen, es ist ein enttäuschendes Ergebnis, was die Deutschen geholt haben, weil Karl Geiger ist am Ende nur auf dem 21. Platz im ersten Durchgang gewesen, 15. ist er nach 2 Durchgängen gewesen. Konstantin Schmid war der beste Deutsche auf Platz 11 und Markus Eisenbichler hat als 31. sogar den 2. Durchgang verpasst. Das war ein sehr ernüchterndes Springen, aber es hat sich irgendwie angekündigt in den letzten Tagen, hatte man das Gefühl.
Tatsächlich, das war heute eine Bruchlandung, könnte man sagen, für die deutschen Skispringer. Gerade Karl Geiger zuletzt im Weltcup sehr konstant, Weltcup-Führender, hier angereist mit viel Selbstvertrauen. Trägt eigentlich immer noch den Spitznamen Kleinschanzen-Karle, deswegen sollte er eigentlich von dieser kleinen Schanze, ja, ich hatte ihn mit auf der Rechnung, aber von Anfang an nicht damit zurechtgekommen. Heute hat er sich gefühlt, sagt er selber, als sei ein Magnet im Hang gewesen. Markus Eisenbichler, Ex-Weltmeister, ist runtergeplumpst wie ein nasser Sack. So hat das ausgedrückt. Die Verhältnisse waren sicherlich schwierig, aber wie man mit schwierigen Verhältnissen zurechtkommt, hat Kobayashi gezeigt, der dann der Vierschanzenturniersieger, der hier bei dem nächsten Großereignis überzeugt hat und als erster Japaner seit 1998 Gold holen konnte.
Yuri Kobayashi hat diesen Sieg geholt und dem war völlig egal, dass wir im ersten Durchgang ja so ein bisschen, ich habe es ganz am Anfang vor dem Vorspann, vor dem Opener gesagt, dass wir so ein bisschen eine Balkenlotterie haben, weil die Organisatoren sind sehr hoch angefangen mit den Balken, also haben einen sehr schnellen Anlauf gehabt für die ersten Springer, deswegen haben sich da durchaus einige nach vorne gesprungen, die wir sonst so nicht erwartet hätten und dann sind sie weiter runtergegangen und am Ende bei den letzten 10 Springern schlief dann so ein bisschen der Wind ein und auch der Aufwind ein. Aber Kobayashi machte das überhaupt nichts. 145,4 Punkte im ersten Durchgang bedeutete Platz 1. Im zweiten Durchgang kam er zwar nur auf Platz 5, aber insgesamt reichte das, um mit 4,2 Punkten Vorsprung vor Manuel Fettner und David Kubacki zu gewinnen. Ryo Kobayashi sind äußere Bedingungen, hat man das Gefühl, erstmal komplett egal.
Das ist ja auch das Schöne, dass sogar in so einer Sportart wie dem Skispringen, die eigentlich so anfällig ist für äußere Bedingungen, wir haben es gestern schon bei Katharina Althaus gesehen, so anfällig für den Wind, der dann da oben auf dem Berg in Zhangjiakou auch so böig im Moment ist, dass da so ein überragender Mann sich davon, wie du sagst, nicht beeindrucken lässt, sondern dass er seine Form einfach runterbringt. Ja, und er wird auch der große Favorit sein für die Großschanze. Und vielleicht Doppel-Olympiasieger werden.
Wir werden es beobachten in den nächsten Tagen hier bei den Skisprungwettbewerben von Peking 2022. Die Plätze 2 und 3, die hat man so nicht erwartet. Manuel Fettner aus Österreich, der nun wirklich keine großartige Saison bislang hingelegt hat, hat mit einem Wahnsinnssprung im zweiten Durchgang sich Silber geholt. Und David Kubacki, der ja so ein bisschen dem kriselnden polnischen Skisprung auf die Beine jetzt wieder geholfen hat, wo er selber dann auch so drunter gelitten hat in den letzten Wochen, wo er auch selber keine guten Ergebnisse geliefert hat, der hat hier den Platz 3 geholt. Das waren zwei Ergebnisse, die wir vorher so nicht erwartet haben, und vor allen Dingen Fettner mit seinem zweiten Durchgang, das war eine ganz starke Nummer.
Ja, mit 36 Jahren, also Respekt, Hut ab vor dem Wiener, der bisher in seiner Karriere nicht mal ansatzweise an einer Einzelmedaille, glaube ich, geschnuppert hat. Im Team, ja klar, mit den Österreichern manchmal dabei, aber im Einzel kann ich mich nicht erinnern, dass er mal so weit vorne gelandet ist. Jetzt von der kleinen Schanze, Silber, Hut ab.
Ja, also er hat im zweiten Durchgang 104 Meter hingelegt, hatte damit dann die Bestweite bzw. die besten Werte dann im zweiten Durchgang, und David Kubacki hat sich von Platz 8 auf Platz 3 vorgesprungen. Peter Priots, der vor dem zweiten Durchgang noch auf Platz 2 gewesen war, ist nur Vierter geworden, und Kamil Stoch, der Dritter war nach dem ersten Durchgang, ist auf Platz 6 zurückgefallen. Allerdings, auch der wird nicht unzufrieden gewesen sein, weil auch der hatte in diesem Winter so einige Probleme. David Kubacki, Kamil Stoch und dann haben wir noch aus polnischer Sicht Piotr Żuła, der war noch ein bisschen weiter hinten vertreten. Aus deutscher Sicht, ich wiederhole es nochmal, Konstantin Schmid auf Platz 11, Karl Geiger auf Platz 15, Stefan Laie auf Platz 24 und Markus Eisenbichler hat am Ende den zweiten Durchgang nicht erreicht. Kommen wir zum Ski Alpin, und da wollten wir eigentlich heute ja so ein bisschen die Königsdisziplin der Wettbewerbe hier küren und den Olympiasieger in dieser Königsdisziplin bei der Abfahrt der Herren. Aber wir haben es schon gestern angekündigt und wir werden es wahrscheinlich in den nächsten Tagen auch weiter ankündigen. Der Berg dort, auf dem die alpinen Wettbewerbe ausgetragen werden, der ist sehr windanfällig. Ich habe mit Marco Mader, auch einem Kollegen vom Sportinformationsdienst, über das Rennen und die Rennabsage und eventuell den Super Monday morgen gesprochen. Das hört ihr hier. Marco, die Abfahrt musste nach mehreren Versuchen, sie doch durchzuführen, abgesagt werden. Der Wind. Ab wann stand eigentlich fest, dass das Rennen verschoben werden musste?
Dass die Abfahrt verschoben wird, das stand eigentlich gestern schon fest. Da wusste man schon, dass der Wind heute kaum ein faires Rennen zulassen würde. Trotzdem hat man es angesetzt, trotzdem hat man es versucht. Um 11 Uhr Ortszeit sollte es losgehen. Das hat man dann aber schnell gesehen, dass das illusorisch sein würde. Dann hat man stundenweise verschoben, in der Hoffnung, dass es vielleicht ein Fenster geben könnte, wo das Wetter ein Rennen zulassen würde. Nur das war dann auch am Nachmittag nicht mehr möglich, und kurz nach 14 Uhr Ortszeit, also kurz nach 7 Uhr deutscher Zeit, wurde dann entschieden, heute kein Rennen möglich, wir müssen verschieben.
Auch das Training gestern war schon abgesagt worden. Wie sind aus deiner Sicht die Chancen, dass wir das Rennen in regulären Bedingungen über die Bühne bekommen?
Ja, die Chancen auf ein reguläres Rennen hier sind unabhängig von dem Tag, an dem es stattfinden wird, ja, nahe Null, muss man fast sagen. Denn dieser Berg ist einfach windumtost, das wusste man immer schon, das war von Anfang an klar. So sind nun mal die Bedingungen hier, die sind nicht ideal für alpine Skirennen, und nicht nur das, sie sind auch nicht ideal für Biathlon, sie sind nicht ideal für Skispringen und andere Sportarten. Das war bei der Vergabe hierhin schon klar. Da hat man keine geeigneteren Austragungsorte gefunden. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass der Wind das Rennen der Abfahrt der Männer und auch die anderen alpinen Rennen, vor allem in den Speed-Disziplinen, beeinflussen wird in irgendeiner Hinsicht. Die Aussicht allerdings, ein halbwegs vernünftiges Rennen zu bekommen am Montag, besteht insofern, dass es der Tag sein soll, wo es am wenigsten windig ist. Das heißt aber nicht, dass es nicht windig sein wird.
Montag könnte es, wenn das Wetter es zulässt, einen Super Monday mit dem Riesenslalom der Frauen zusammenbringen. Was sind die Pläne?
Ja, die Pläne sind in der Tat so, dass es ein Super Montag werden kann, ein Super Monday bei den Alpinen. Man hat den Riesenslalom der Frauen ein bisschen entzerrt, den ersten Durchgang ein bisschen nach vorne verlegt, den zweiten ein bisschen nach hinten. Dadurch hat man eine größere Lücke, in die die Männerabfahrt passen sollte. Nur wenn es dann doch wieder windig ist und vielleicht Verzögerungen auch während des Rennens passieren oder auch durch Stürze irgendwelche Komplikationen auftreten, dann kann man da natürlich auch Schwierigkeiten bekommen. Aber bei normalen Bedingungen oder bei halbwegs normalen Bedingungen sollte das Programm so möglich sein. Und dann haben wir zwei Olympiasieger an einem Tag. Möglicherweise Alex Omot-Kilde bei den Männern in der Abfahrt und seine Freundin Michaela Schifrin beim Riesenslalom der Frauen.
Das war Marco Mader vom Sportinformationsdienst, der die alpinen Skiwettbewerbe für euch, für den Sportinformationsdienst dort begleitet, alle begleitet, oder?
Ja, der ist bei allen da, auch morgen, wenn dann die Abfahrt vielleicht gestartet wird. 5 Uhr deutscher Zeit soll es losgehen, zwischen den beiden Läufen im Riesenslalom der Frauen. Dann wird er wieder am Berg stehen bei knackigen minus 13 bis minus 15 Grad. Aber Marco aus München, ein sehr erfahrener Wintersportreporter, hat, glaube ich, das passende Equipment dabei.
Ja, aber mehrere Stunden da in der Kälte ausharren und dann einen verschobenen Wettbewerb zu sehen, ist auch nicht so schön, beziehungsweise nicht zu sehen.
Tatsächlich. Und der Weg hinauf zum Berg und auch der Weg wieder hinab zum Berg sind auch nicht ganz so nett. Also er hat mir berichtet, man könne neben dem Bus herjoggen, wenn man denn das wollte. Ja, aber wir hoffen, dass es morgen dann ja wirklich mal vonstatten geht und dass die Bedingungen auch fair bleiben und vor allem, dass die Sicherheit gewährleistet ist.
Absolut. Der Abfahrtslauf der Männer vielleicht morgen, hoffentlich morgen zusammen mit dem Riesenslalom der Frauen und dann würde es den Super Monday geben und darauf hoffen wir morgen vielleicht mit besseren Windbedingungen dort am Berg. Der Langlauf der Skiathlon der Männer, der heute ausgetragen worden ist zweimal 15 Kilometer, einmal im klassischen Stil, einmal im Freistil, der wurde heute ja quasi dominiert von einem Mann und das war Alexander Bolschunow. Der hatte sich im ersten Teil, im Klassikteil mit Ivo Niskanen aus Finnland sehr, sehr früh abgesetzt vom restlichen Feld. Ivo Niskanen, dem bekam allerdings die Umstellung dann auf den Freistil-Ski, auf die freie Technik überhaupt nicht und der konnte sich am Ende nur in Platz 2 und Platz 3 ins Ziel retten. Bolschunow dominierte das Rennen von Anfang bis Ende und gewinnt vor Denis Spitzow und Ivo Niskanen. Ich hatte mir ein bisschen mehr von diesem Wettbewerb erwartet. Es ist sehr, sehr schnell, sehr auseinandergeflogen, das Feld.
Ja, gerade der Topfavorit Klæbo aus Norwegen. Also wir hatten ja wirklich mit einem Doppelsieg der Norweger hier zum Auftaktwochenende gerechnet. Gestern Therese Johaug haben wir drüber gesprochen, hat alles dominiert, alles in Grund und Boden gelaufen. Und jetzt Topfavorit Klæbo. Ja, das war eine herbe Schlappe für ihn.
Ja, Klæbo irgendwann hat er die Füße quasi hochgenommen, möchte man sagen, und ist nur auf Platz 40 eingefahren mit 9 Minuten Rückstand. Dem ist gar nichts gelungen in diesen 30 Kilometern. Und er hat sehr, sehr früh, hat er wahrscheinlich gesehen, na gut, aufgeben tue ich jetzt hier nicht, aber mehr Kalorien verbrauchen als notwendig muss ich dann auch nicht. Und er gehörte sehr, sehr zu diesen Geschlagenen. Die anderen Norweger haben es noch versucht. Hans-Christa Holund hat mit 2,30 hat er den Rückstand das Ziel erreicht, ist Vierter geworden. Paul Goldberg auf Platz 5 mit 2,52, 5 Rückstand, gehörte auch zu den Geschlagenen. Und Bolschunow und Spitzow für das Russian Olympic Committee, das müssen wir immer noch dazu sagen, sie dürfen nicht unter russischer Flagge im Moment antreten. Die haben die beiden Medaillen geholt vor Ivo Niskanen. Was habe ich gehört? Schwanensee wird gespielt, wenn die Hymne vom ROC gespielt wird?
Ja, genau. Die Russen sind ja weiterhin gesperrt wegen des massiven Dopingskandals. Vor 8 Jahren ging es los in Sotschi. Wir erinnern uns alle dran, wie es nachher rauskam. Auch beim Kollegen Hajo Seppelt wurde einiges aufgedeckt damals. Und als der russische Geheimdienst Dopingproben durch ein Loch in der Wand im Dopinglabor in Sotschi ausgetauscht hat und deswegen völlig zu Recht weiterhin gesperrt. Es geht nur sehr, sehr langsam, wenn überhaupt voran im russischen Anti-Doping-Kampf, wenn man ihn denn überhaupt als das bezeichnen kann. Ja, deswegen ROC, Russian Olympic Committee.
Aber so richtig nachhaltig ist diese Sperre auch nicht, weil die meisten Athleten können antreten. Oder gibt es irgendwelche Athletinnen oder Athleten aus dem russischen Bereich, die hier nicht antreten dürfen?
Ich habe jetzt nicht die Größe des russischen Teams oder des ROC-Teams im Kopf, aber natürlich nicht. Wir hatten das gleiche Theater wie in Rio, wir hatten es in Tokio, wir hatten es auch schon in Pyeongchang. Ja, letztendlich, wenn ein Russe Olympiasieger wird, dann wird er auch für Russland Olympiasieger und ob dann die Hymne gespielt wird oder nicht, das ist dann, glaube ich, in dem Land auch egal. Nur trotz allem, ja, müssen wir immer wieder betonen, es gibt diese Sperre aus gutem Grund und das sollte auch immer wieder Bestandteil der Berichterstattung sein.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Kommen wir auf die Ergebnisse aus deutscher Sicht. Auf Platz 12 ist am Ende Lukas Bögl eingefahren, auf Platz 13 Friedrich Moch und auf 19 Florian Notz. Jonas Dobler ist nicht angetreten. Die anderen drei haben einen guten Job gemacht, fand ich.
Ja, das liegt absolut im Rahmen des Möglichen, vielleicht sogar ein bisschen oben drüber unter den Top 15, hatten wir auch gestern bei den Frauen. Das ist das im Moment, was von den deutschen Skilangläuferinnen und Skilangläufern zu erwarten ist. Deswegen da auch absolut Respekt für diese Leistung. Auf einer wirklich schwierigen Strecke, bei schwierigen Bedingungen, so wie es gestern bei den Frauen auch schon war.
Ja, und deswegen ist dieses Feld dann auch so auseinandergeflogen, gleich am Anfang. Jonas Dobler hatte auf den Start verzichtet, weil er sich beim Warmlaufen nicht gut gefühlt habe. Und dann hat er gesagt, okay, hier gibt es noch einige Wettbewerbe, bei denen ich vielleicht dann auch ganz gute Chancen habe, vordere Platzierungen rauszufahren. Da trete ich diesmal nicht an. Die anderen drei haben einen guten Job gemacht. Mein Lieblingsrennen, beziehungsweise meine Lieblingsentscheidung vom heutigen Tag, das waren die 5000 Meter der Männer beim Eisschnelllauf. Die ja, Halblangdistanz, die wir haben. Nils van der Poel, der für Schweden startet, aber in den Niederlanden geboren worden ist, der hatte zwischendurch sehr langsame Zwischenzeiten und da sah es gar nicht so richtig gut aus, ob er hier die Goldmedaille würde holen können. Und er kämpfte sich quasi in der letzten Kurve noch auf Platz 1. Olympischer Rekord vor Patrick Rust und Holger Engebraten, die auf Platz 2 und Platz 3 gelaufen sind. Und das war eine richtig spannende Nummer heute, ja, nachmittags eurer Zeit.
Nachmittags eurer Zeit, genau. Mein Blick war da eher so ein bisschen anders. Mein Blick war auf Sven Kramer, ja, dem holländischen Superstar, muss man ja sagen. Eine Nation im Eisschnelllauffieber und Sven Kramer, der König des Skatzens, sagt man das so im Niederländischen, dankt hier in Peking ab seine letzten Olympischen Winterspiele und das war jetzt der finale Akt und er ist jetzt zum letzten Mal bei Olympischen Spielen die 5000 Meter gelaufen, seine Spezialstrecke, die hat er dreimal in Folge hatte er die gewonnen. Achtmal ist er Weltmeister darüber und heute dann sein letztes Rennen dabei. Ja, alles Neunter, Gute, ja. Herr Kramer. Neunter Platz, genau.
Neunter Platz ist er am Ende eingelaufen. Ich möchte einmal gerade die persönliche Schnurre erzählen, dass ich 2018 beim Tennisturnier in Rotterdam war, während Pyeongchang und dass damals die Eisschnelllaufwettbewerbe so mittags waren und dann die Zuschauer dann aus der Halle rausgegangen sind. Da war es egal, ob ein Niederländer spielt oder irgendwer anders von den Prominenten. Die haben sich dann alle draußen bei den Verpflegungsständen getroffen. Da gab es eine große Leinwand, wo die Eisschnelllaufwettbewerbe der Männer gezeigt worden sind. Und da guckte ganz Niederlande gebannt auf Sven Kramer etc. Und das war ein sehr wildes Bild, was wir damals gesehen haben.
Ja, ich glaube, jetzt kann er auch nur noch ein Ziel verfolgen nach seinen letzten Olympischen Spielen und das ist die Elfstedentocht. Das ist ja dieses legendäre Eisschnelllaufrennen in Holland, wenn die Grachten zugefroren sind durch elf Städte. Leider spielt uns der Klimawandel, glaube ich, da zieht einen Strich durch die Rechnung, spielt einfach nicht mehr mit. Ich weiß gar nicht, wann die letzte Auflage davon stattgefunden hat. Das muss noch schon eine ganze Weile her sein, aber ich glaube, sollte irgendwann ein Winter nochmal so kalt sein, dass die Grachten zufrieren. Sven Kramer wird an erster Stelle auf dem Eis stehen und mitskaten.
Ja, Sven Kramer, der dann allerdings auch mit Rückenproblemen in den letzten Jahren zu kämpfen hatte. Er möchte unbedingt noch eine Goldmedaille holen und das ist in der Teamverfolgung wohl das Ziel. Und am Ende der Olympischen Spiele will er noch dann beim Massenstart mit dabei sein. Und vielleicht wird das ja nochmal ein kleines Highlight hier bei den Olympischen Spielen. Im Slopestyle der Frauen hat Zoe Sadowski Sinnott gewonnen aus Neuseeland. Was ich sehr, sehr sympathisch finde, ist, dass wir bei diesen quasi neueren Wettbewerben, dass wir viele Medaillengewinnerinnen und Gewinner dann aus Nationen haben, die wir sonst nie so gesehen haben. Zoe Sadowski Sinnott hat die erste Goldmedaille in Olympischen Winterspielen für Neuseeland geholt, für Julia Marino und Tess Cody. Und auf der Buckelpiste hat Jacara Anthony gewonnen aus Australien vor Jaden Kauf und Anastasia Smirnova. Gold für Australien und Neuseeland bei Winterspielen, das ist doch auch eine schöne Geschichte.
Das ist eine wirklich schöne Geschichte, sind auch schöne Wettbewerbe, muss man sagen. Tolle Bilder, die hier produziert werden davon. Und auch eine sehr junge, sehr sympathische Deutsche dabei gewesen, Annika Morgan, die ja wirklich erfrischend war, die übelst verpennt hatte heute früh, wie sie uns erzählt hatte nach ihrem Lauf. Trotzdem war sie dann hellwach zum Start und ist am Ende Achter geworden mit 19 Jahren. Die Mädels und die Jungs da im Slopestyle, die Snowboarder, die haben einfach Spaß. Die versuchen diese Wettbewerbe auch irgendwie zu genießen. Ist natürlich Olympia, der Druck ist da. Aber bei ihr hat man wirklich gesehen und auch bei den anderen, die haben Spaß, wenn sie da runterfahren. Die haben Spaß an den Tricks, an den Sprüngen. Ja, es sind manchmal für den Fernsehzuschauer klassischer Wintersportarten gewöhnungsbedürftige Begriffe dabei, wie die Sprünge genannt werden, wie die Tricks genannt werden, aber ich glaube, nach und nach oder alle 4 Jahre gewöhnen wir uns immer wieder daran. Da kommen ja auch noch ein paar Wettbewerbe, auch für Annika Morgan. Big Air kommt sie hier runter nach Peking und wird dann in der kommenden Woche ja hier auf der ganz großen Schanze mal sich präsentieren dürfen.
Annika Morgan ist auf Platz 8 gesprungen und sie war im Interview bei der ARD und da habe ich dann noch den O-Ton. Du hast gesagt, eine sehr sympathische Sportlerin, das können wir hier nochmal bestätigen. Da hören wir mal gerade rein.
Ja, ich hatte ganz gut Programm. Im ersten Lauf habe ich alles gelandet. Noch nicht ganz so sicher, aber ich habe einen Cap 9 gemacht und den habe ich im Training noch gar nicht gemacht. Also bin ich echt froh, dass ich den ersten Run gelandet habe. Und in den zweiten Läufen konnte ich den Switchback 7 am ersten Kicker nicht landen, aber ja, passiert. Ich hatte so viel Spaß heute, also ich kann mich gar nicht beschweren.
Sie hatte so viel Spaß heute, den Switchback 7 auf dem ersten Kicker, den landet sie vielleicht beim nächsten Mal. Da musste ich mich noch einlesen in die Geschichte, was denn ein Switchback 7 auf dem ersten Kicker ist.
Also genau kann ich das leider auch nicht sagen. Also für das bin ich jetzt wirklich, wirklich kein Experte, aber in 4 Jahren wird sie den sicherlich landen.
19 Jahre ist sie erst, also von daher, sie wird in 4 Jahren 23 sein und dann kann sie dann hoffentlich bei Olympischen Spielen 2026 dann auf diesem, ja, bei diesem Wettbewerb im Slopestyle bei den Frauen dann auch noch reüssieren. Haben wir noch was? Erik Frenzel hat jetzt endlich bessere Bedingungen dann jetzt auch in seinem Quarantänezimmer.
Ja, da hat die Beschwerde oder die Zusammenarbeit des DOSB auch mit dem Deutschen Skiverband wirklich, wirklich gefruchtet, auch in Rekordzeit. Das IOC musste sich heute auch auf dem Daily Briefing, auf der großen Pressekonferenz heute am Vormittag auch dazu nochmal erklären und haben ja auch zugeben müssen mit den Organisatoren, mit dem Organisationskomitee Bocock, das war nichts. Sie hatten die Zimmer waren tatsächlich nicht angemessen für Profisportler, die wieder in den Wettbewerb ja eingegliedert werden sollen und die ja auch noch Wettbewerbe haben, die sich vorbereiten müssen, denen Trainingsgeräte nicht zur Verfügung standen. Die Essenssituation war tatsächlich auch nicht angemessen für eine solche Situation. Da hat das IOC nachgebessert, da haben die Organisatoren nachgebessert und der DOSB hat ja mit seiner Intervention tatsächlich Erfolg gehabt. Schön für Erik Frenzel, schön für Terenz Weber und auch schön für Nolan Segert, den Eiskunstläufer, der ja auch noch im Paarlaufwettbewerb am Ende der Spiele antreten möchte.
Genau. Und was ich gelesen habe, dass die Athleten, die in Quarantäne sind, jetzt auch Essen bestellen können und das dann auf die Zimmer geliefert wird. Also es sollen sich die Bedingungen durchaus sehr verbessert haben für die deutschen Sportler und hoffentlich dann auch für die anderen Sportler, die dann noch in Quarantäne dort sind und dann hoffentlich in den nächsten Tagen dann rauskommen werden. Schauen wir auf den morgigen Tag, auf den dritten Wettkampftag. Da haben wir das Eiskunstlauf-Team-Event, was ja für die deutsche Mannschaft quasi schon vorbei ist, da Norman Segert nicht dabei sein konnte. Snowboard Slopestyle der Männer gegen 5 Uhr. Dann haben wir natürlich um 5 Uhr hoffentlich die Abfahrt. Wir haben um 2.30 Uhr den ersten Lauf des Riesenslaloms bei den Frauen und dann, ich glaube, 7.30 Uhr dann den zweiten, also 14.30 Uhr eurer Zeit, oder? Den zweiten
genau,
Lauf.
Genau. Ja, Riesenslalom der Frauen nach dem Rücktritt von Frau Rebensburg. Wahrscheinlich ohne große deutsche Chancen, aber gut, Alpin ist immer spektakulär. Da freue ich mich auch drauf.
Ja, dann haben wir noch Eisschnelle auf 1500 Meter bei den Frauen. Biathlon, das Einzel bei den Frauen, also die 15 Kilometer. Und dann haben wir noch zwei Wettbewerbe im Shorttrack und das Mixed-Team von der Normalschanze im Skispringen. Da haben dann gleich Karl Geiger und Co. die Chance auf Wiedergutmachung. Katharina Althaus wird ja sicherlich auch mit dabei sein. Und das könnte ja dann vielleicht auch wieder eine Medaille geben. Im Einzel der Frauen beim Biathlon ist, glaube ich, eine Medaille eher nicht zu erwarten.
Nee, also das Mixteam als ja zuletzt viermal Weltmeister in Folge gewesen, von den kleinen Schanzen jetzt mit Katharina Althaus und mit dem Rückenwind sollte oder springen die auf jeden Fall um eine Medaille mit. Selina Freitag ist noch dabei. Ja, aber natürlich nimmt Karl Geiger da auch den Rucksack heute von diesem Springen mit, Platz 15. Nichtsdestotrotz erwarte ich da einiges. Im Biathlon 15 Kilometer der Frauen, das Comeback von Franziska Preuß nach Fußverletzung, nach Corona-Erkrankung, 2 Monate keinen Wettkampf bestritten. Sie weiß selber nicht, wie der Körper jetzt reagiert. Sie war mal die große Hoffnungsträgerin am Anfang der Saison. Und im Moment sind die deutschen Biathletinnen leider, leider zum Saisonhöhepunkt etwas in der Krise. Denise Herrmann, für sie gilt eigentlich das Gleiche. Aber auch an einem richtig, richtig guten Tag, wenn alles mal passt, dann kann es auch im Biathlon immer ganz schnell nach vorne gehen.
Und gerade im Einzelwettbewerb, wo ja jeder Fehlschuss dann mit einer Minute draufgerechnet wird. Und das könnte bei windigen Verhältnissen in Peking dann ja morgen dann auch wieder den Ausschlag geben. Also es könnte ein sehr spannender Wettbewerb werden. Und auch morgen werden wir hier natürlich bei Flair der Ringe auf meinsportpodcast.de den Tag dann zusammenfassen. Das macht dann der Kollege Moritz Knorr morgen. Kai, ich danke dir. Eine gute Nacht nach Peking.
Dankeschön. Gute Nacht. Schönen Abend für euch. Tschüss.
Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Morgen 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Morgen 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.